Heute Abend predige ich über die Jahreslosung für das neue Jahr. Für jedes Jahr gibt es immer so ein geistliches Leitwort. Für das neue Jahr ist das in Lukas 22, Vers 32, wo Jesus dem Petrus sagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. An der Stelle ist natürlich immer interessant, was der Einzelne von uns für dieses neue Jahr erwartet, persönlich, in seinem Umfeld, ob es Dinge sind, auf die er sich freut, vor denen er sich fürchtet oder wo er sagt, ich habe keine Ahnung, was auch immer das sein mag, es geht einfach weiter. Dazu kommt natürlich nicht nur das persönliche Umfeld, sondern das familiäre oder berufliche oder der Freundeskreis, kommt die Gemeinde. Die Frage, wie geht es in unserem Land weiter oder in der Welt? Was wir erwarten, ist ganz verschieden. Interessant ist, was Jesus erwartet. Und er formuliert seine Erwartung hier und sagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ja, da geht es um einen Mann, das war der Petrus. Die meisten wissen einiges von ihm. So ein typischer, ja, was auch immer, ich würde mal sagen Sanguiniker, also so ein lebhafter Mensch, immer vorneweg, kontaktstark, ideenreich. Er warf sich immer voll in jede Situation hinein. Und gerade vorher war eine interessante Sache gewesen. Jesus hatte seinen Freunden gesagt, dass er leiden müsste, dass er in Jerusalem, wo sie ja jetzt gerade erst hingehen, sterben würde, aber nach 3 Tagen dann auferstehen würde. Und dann hat er ihnen noch gesagt, dass einer von ihnen, von diesen 12, ihn verraten würde. Das heißt, sie waren alle zutiefst verunsichert. Irgendeiner von uns ist offensichtlich ein Blindgänger, aber wir wissen nicht, wer. Bin ich es vielleicht selber? Sie waren verunsichert und dann sagte Jesus, ich werde für euch sterben. Das heißt, er, der Sohn Gottes, machte sich ganz niedrig, um für uns zu sterben. Und worüber haben seine Freunde diskutiert? Sie haben darüber diskutiert, wer von uns ist der Größte? Ja, wenn wir schon gläubige Leute sind, da muss doch einer den Ton angeben. Und wer ist denn so jetzt der Supermann von uns? Während Jesus sich gerade auf seinen Tod vorbereitet, reden sie von sich selbst. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich denke, manchmal haben wir so das falsche Thema und die falschen Probleme, je nachdem, worum es geht. Wer ist der Größte? Und dann sagt Jesus dem Petrus dieses Wort, aber vorher sagt er noch, Simon, Simon, siehe, der Satan hat sich euch von Gott ausgebeten, um euch im Sieb zu schütteln wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Das heißt, Gläubige haben es nicht nur mit Gott zu tun, sondern auch mit der Gegenseite, die wir oft außer Acht lassen. Diese Gegenseite kann uns angreifen im körperlichen Bereich, im seelischen Bereich, im geistlichen Bereich, in allen Beziehungen, in denen wir leben, bis hin in den materiellen Bereich. Und wir sehen das oft nur so als situationsbedingt an und erkennen teilweise nicht den Hintergrund. In Epheser 6 heißt es mal, sei stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dann heißt es, denn unser Ringkampf geht nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte in der unsichtbaren Welt, der Finsternis letztlich. Ja, also interessant, da ist noch ein Einfluss von hinten, den wir nicht sehen, aber wir merken die Auswirkungen. Sie würden wie im Sieb geschüttelt, aber Jesus hat für ihn gebeten. Das heißt, er wurde zu einer Prüfung zugelassen. Ich nehme an, dass manche vielleicht auch von uns im nächsten Jahr diese oder jene Prüfung zu bestehen hat, seien das vor irgendeinem Examenskonsortium, seien es einfach nur Prüfungen im Leben. Und Jesus lässt uns an dieser oder jener Stelle zu einer Prüfung zu. Im Jakobusbrief heißt es mal, in Jakobus 1, Vers 2 bis 4, ist die Rede davon, selig, wer die Prüfung oder diese Anfechtung geduldig erträgt. Selig heißt so viel wie glückselig. Wobei wir uns ja nicht glücklich fühlen, wenn wir in einer Prüfung sind. Aber wer in eine Prüfung kommt, ist normalerweise vorbereitet, sonst hat die Prüfung keinen Sinn. Ja, er hat also gesagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Aber dann geht's weiter. Und wenn du dich einst bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Ist das nicht eine Zumutung einem gläubigen Mann, der 3 Jahre mit Jesus intensiv gelebt hat und unterwegs war, zu sagen, wenn du dich einst bekehrt hast, dann stärke deine Brüder? War dieser Mann nicht schon bekehrt genug, wenn er 3 Jahre mit Jesus unterwegs war? Das ist eine gute Frage. Wie geht es weiter? Wann kann Gott sie oder mich gebrauchen im Leben? Ja, und der Petrus, der ist natürlich ein Mann, der durch Lautstärke imponiert. Er sagt, weißt du, ich werde für dich sogar mein Leben einsetzen. Ich bin risikobereit und bin bereit, alles zu geben. Wobei wir manchmal Lautstärke mit Vollmacht verwechseln. Wir denken, wenn wir etwas laut genug sagen, sei das auch schon Autorität aus uns heraus oder in unserer Umgebung. Aber das stimmt nicht. Wir kennen uns jeder ein Stück weit, aber in der Bibel steht ein geheimnisvoller Satz, den wir zwar hören, aber oft wenig nachvollziehen. In Römer 7, Vers 18 steht, ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Das ist eine absolute Bankrotterklärung. Ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Normalerweise widerstrebt unsere ganze Gesellschaft diesem Menschenbild, auch die ganze Psychologie und Soziologie, die wir so lernen und lehren, wie auch immer, geht davon aus, dass der Mensch im Kern gut ist. Ein paar Schatten hat, ein paar Überlagerungen, gesellschaftsbedingte Schwierigkeiten oder familiäre bedingte Rollenunsicherheit, aber im Kern gut ist. Während die Bibel sagt, nein, ganz im Gegenteil. Ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Also genau das Gegenteil. Das heißt, im Innern ist ein großes schwarzes Loch, wenn man das mal so sagen sollte. Und das hören wir zwar, aber wir glauben es meistens nicht. Ich habe das Buch eines Schweizers gelesen, das heißt mehrere Bücher von ihm, ihn auch persönlich kennengelernt, Hans Bürki, war Leiter der Schweizer Schülerbibelgruppen. Und er sagte mal so nett, es gibt Höllenfahrten der Selbsterkenntnis. Das heißt, bei Römer 7 fangen wir an, ich weiß, dass in mir nicht nur Gutes wohnt. Da stimmt jeder zu. Aber dann geht's wieder eine Treppe tiefer. Ich weiß, dass in mir nicht immer Gutes wohnt oder nicht alle Zeit. Ich weiß, dass in mir wenig Gutes wohnt. Ich weiß, dass in mir fast nichts Gutes wohnt. Bis vielleicht jemand irgendwann einmal unten angekommen ist und sagt, ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Aber zwischendrin liegen viele Enttäuschungen über sich selbst, weil man das ja erstmal bitter akzeptieren muss, dass das stimmt, was die Bibel sagt. Meine Frau und ich haben mal einen Zuchthäusler kennengelernt, der Christ geworden war, Wolfgang Dück, vielleicht kennt jemand ihn auch noch, ist leider schon tot. Der hat so pointierte Formulierungen gebraucht, sagte zum Beispiel, wer nicht auf Jesus gründet, der gründet auf einem Abgrund oder lebt über einem Abgrund. Es war ein Mann, der 10 Jahre im Zuchthaus saß, hatte alles getan, außer sexuellen Delikten, die hatte er nicht. Und als er dann rauskam, wurde er durch die Heilsarmee zum Glauben an Jesus geführt. Und er sagte, solange ich im Zuchthaus war, hielt ich mich für einen guten Menschen, der ein paar Fehler gemacht hat, deshalb wurde er leider erwischt und eingesperrt. Jetzt, wo ich Christ bin, zeigt Gott mir überhaupt erst die Abgründe in meinem Leben. Und jetzt muss ich sagen, dass ich zu allem fähig bin. Das sagt jemand, der Jesus kennt. Ich bin zu allem fähig. Ja, der Petrus hat das nicht geglaubt, aber er hat es dann erkannt, als er in eine Drucksituation kam. Er war mutig Jesus gefolgt, als der verhaftet wurde. Und dann hat irgendjemand seinen Dialekt erkannt und hat gesagt, du bist doch auch einer da von denen aus Galiläa, der aus dem Norden von Israel. Du redest doch ganz genauso. Es wäre ja eigentlich ein Kompliment für ihn gewesen. Du bist auch einer von denen. Aber an der Stelle kam Menschenfurcht auf in seinem Leben. Ich weiß nicht, ob Sie so etwas auch kennen, dass man plötzlich Angst hat vor anderen Personen, wie die wohl auf einem reagieren in dieser Situation, in der man ist. Vielleicht hat er auch gedacht, es lohnt sich doch nicht, wegen so einer Bagatelle da jetzt schon Farbe zu bekennen und die ganze Sache irgendwie ins Rollen zu bringen. Vielleicht werde ich später voll und mutig durchstarten und es erstmal abschmettern und sagen, was erzählst du da, ich kenne den Mensch doch gar nicht. Es gibt einen schlauen psychologischen Satz, der heißt, wenn man einer Sache nicht von Anfang an die Stirn bietet, muss man immer nachgeben. Ja, wenn man einer Sache nicht von Anfang an die Stirn bietet, muss man immer nachgeben. Er hat hier nicht die Stirn geboten, sondern hat sozusagen sich zurückgezogen. Und dann wurde er noch 2-mal angesprochen und hat beides Mal wieder sich zurückgezogen. Das heißt, die Richtung blieb dieselbe, bis er dann rausging, weil Jesus ihn ansah. Er hatte ihm ja gesagt, der Hahn würde einmal krähen, ehe er ihn dreimal verleugnet hätte. Und dann weinte er bitter. Ja, worüber eigentlich? Ich denke mal über sich selbst. Ja, er war einfach verzweifelt über die eigene Lage und über seine Fähigkeiten, das Leben zu gestalten, über seine vielleicht auch tolle Absichtserklärung, hinter der nichts stand. Und vor allen Dingen hatte er keine Möglichkeit mehr, Jesus um Vergebung zu beten, denn Jesus kam jetzt in diesen Prozess der Verurteilung, der Hinrichtung, und da war wenig möglich. Der David schreibt mal im Psalm 51, meine Sünde steht mir immer vor Augen. Ich weiß nicht, wie das dem Einzelnen geht, wenn er irgendwo in eine schwierige Lage gekommen ist und schon morgens aufwacht und feststellt, schon wieder dieser ganze Schlamassel vor meinen Augen, wie komme ich da nur heraus? Aber in demselben Psalm steht etwas anderes, Vers 19, Psalm 51, Vers 19, heißt es, das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist, ein zerschlagenes Herz, wirst du, o Gott, nicht verachten. Das heißt, interessant, dass es ja nichts Schlechtes gibt, wo nicht auch etwas Gutes drin steckt. Und dass Gott in dieser Feuerglut des Versagens, ja, ein neues Werkzeug für seine Mitarbeit schmiedet. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Das heißt, er hat sich nicht mehr auf die Schulter geklopft, hat nicht gesagt, ich bin doch ein toller Gläubiger, sondern er wusste nur, wenn es jetzt noch weitergeht, dann eigentlich nur, weil Gott treu ist und an mir festhält. Ja, das könnte man sicher auch auf uns übertragen. Nicht zu sagen, ich bin ein Christ oder ich bin sein Mitarbeiter, weil ich so zuverlässig bin oder so ein toller Kerl, sondern weil er mich ergriffen hat und an mir festhält. Viele von Ihnen kennen diesen Namen Wilhelm Busch. Ich meine nicht den von Max und Moritz, sondern das war ein Jugendpfarrer in Essen, der das Buch Jesus, unser Schicksal geschrieben hat, durch das schon viele Menschen zum Glauben an Jesus kamen. Der sagte mal, wenn ich warten würde, bis ich nicht mehr anstößig bin für irgendwelche Leute und dann erst meinen Dienst tue, dann hätte ich bis heute noch nichts für Gott getan. Sondern ich tue und arbeite für Gott, obwohl ich weiß, diesem und jenem bin ich in dieser oder jener Weise ein Problem. Ja, auch der Petrus bekommt seine zweite Chance von Jesus, der ihn dann nach seiner Auferstehung anredet, ihn dreimal fragt, ob er ihn liebt, weil er ihn ja auch dreimal verleugnet hatte. Ja, ein Versager wird Mitarbeiter, einer, der zerbrochen wurde, steht auch in Jesaja 57, Vers 15, heißt es, in der Höhe drohne ich und bei den Zerschlagenen und Demütigen. Ja, ist etwas, was uns normalerweise nicht gefällt, aber eine Aussage der Bibel. Ja, Jesus sagt, dass er der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. An der Stelle ist ja die Frage, was ist Glauben? Und auf wessen Konto geht Glauben? Ist das mein eigenes Verhalten? Ist ein Geschenk Gottes? Oder ist es eine Mischung von beidem? Ja, ich habe gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. War das jetzt die Leistung des Petrus? War es nur die Gebetserhörung für Jesus? Glaube ist die Antwort auf das Wort Gottes. Meine Antwort auf das Wort Gottes. Wenn Jesus mich anredet, mir klar macht, ich möchte mit dir leben und ich sage ja, dann ist es meine Antwort, die mir niemand abnimmt, die mir auch Gott nicht in die Schuhe schiebt und sagt, ja, ich rede jetzt an deiner Stelle. Und trotzdem ist es eben nur die Antwort auf sein Wort. Ich füge dem Wort nichts hinzu, sondern sage nur, vielen Dank, ich gehöre jetzt zu dir. Hebräer 12, Vers 2 heißt es, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das heißt, er hat in ihrem und in meinem Leben diesen Glauben begonnen. Er hat ihn verursacht und er wird ihn auch vollenden. Ja, in der Bibel ist immer die Frage, was tue ich, was tut Gott? Und Glauben bedeutet eigentlich ein Vertrauensverhältnis zu Jesus haben. Seine Freunde kamen mal zu ihm und sagten, mehre uns den Glauben. Ja, wir spüren, wir sind irgendwie schwach beseitigt. Wir hätten gerne mehr Glauben. Das ist jetzt interessant. Kann ich mehr Glauben haben? Ja, meine Frau ist hier, wenn ich Glauben habe an sie, ist das eine Personenbeziehung und ich ginge jetzt zu ihr und würde sagen, ich möchte mehr Glauben haben an dich. Ja, dann wäre das irgendwie komisch, entweder eine Beleidigung für sie oder für mich oder für uns beide. Jesus beantwortet die Frage der Jünger, mehre uns den Glauben, einmal damit, dass er sagt, der Glaube kann Berge versetzen. Und dann erzählt er die Geschichte von einem dienenden Knecht, von einem, der einfach das tut, was er tun soll. Er beantwortet die Frage nicht und sagt, das ist das Rezept, dass du mehr Glauben bekommst, sondern er sagt im Prinzip, lass dich einspannen von Gott, von mir und tue das, was vor dir ist, was Gott dir aufträgt. Glauben, also ein persönliches Verhältnis, da kann ich nicht sagen, ich habe jetzt mehr Glauben oder weniger Glauben, obwohl es natürlich schon kleinen und großen Glauben gibt, aber entscheidend ist das Objekt, die Beziehung. Wenn ich mit kleinem Glauben auf eine dicke Eisfläche trete, sagte jemand, dann ist das hervorragend, die wird mich tragen. Wenn ich mit einem großen Glauben auf eine dünne Eisfläche trete, könnte das mein Ende bedeuten, weil ich riskant gehandelt habe. Entscheidend ist also nicht, wie ich mich fühle, sondern wie zuverlässig das Objekt meines Glaubens ist. Und bei Jesus ist das natürlich absolut zuverlässig. Jesus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Ihr und mein Glaube ist wie so eine Wellenbewegung. Ja, mal ist er besser, mal ist er schwacher, mal hat es Zweifel drin, mal überhaupt keine, sondern nur Gewissheit. Aber das ist nicht das Entscheidende. Wir glauben ja nicht an unseren Glauben, sondern an Jesus. Und er ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Ja, und er sagt, ich bin das A und das O. Das heißt der Anfang und das Ende. Wie entsteht Glauben? Durch Gottes Wort, indem ich es annehme. In der Bibel steht, der Glaube kommt aus dem Hören, aus dem Gehörten. Und wenn Gott zu Ihnen oder mir redet, tut er das durch sein Wort. Manchmal auch durch Vorbilder, die uns begegnen, indem wir im Wesen eines anderen erkennen, dass da irgendwie Jesus am Werk ist. Manchmal auch durch Beziehungen, die uns verdeutlichen, da ist Gott mitten drin. Ja, Glaube nährt sich durch Gottes Wort und er stärkt sich im persönlichen Gebet. Ich nehme an, viele von Ihnen haben Elektrogeräte mit Batterien drin. Die kann man so entweder kaufen oder es gibt auch Batterien zum Nachladen. Und die muss man immer wieder mal nachladen, damit sie wieder funktionieren. Das Nachladen für Christen geschieht im Gebet und im Umgang mit Gottes Wort. Ja, den Glauben kann ich verlieren. Den Glauben kann ich verlieren. Die Frage ist, ob ich auch Jesus verlieren kann. Im Johannesevangelium steht mal, nachdem Jesus da etwas Wunderbares getan hat, Johannes 2, Vers 23, viele glaubten an seinen Namen. Sehr toll, viele gläubige Leute. Dann geht es aber weiter im nächsten Vers. Er selbst vertraute sich ihnen aber nicht an, weil er alle kannte. Das heißt, ein Glaube an Jesus, an seinen Namen, ohne Jesus. Die Leute waren gläubig, aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an. Das ist sicher mit das Bitterste, wenn jemand sich selbst für gläubig hält und sagt, ich glaube doch alles, was ich höre, aber Jesus selbst sich ihm in seinem Herzen noch nicht anvertraut hat, weil es irgendwie nicht so weit war. Vom Glauben kann man abirren, er kann nur vorübergehend sein, während wenn jemand Jesus im Herzen hat, nennt die Bibel das wiedergeboren. Und soweit ich die Bibel verstehe, wird diese Wiedergeburt nicht rückgängig gemacht, nicht, dass man die irgendwo zwischendrin dann verliert. Johannes 6, Vers 39 ist immer so ein schöner Vers. Da heißt es, sagt Jesus, das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am jüngsten Tag. Da sagt er also ganz klar, dass alle, die zu ihm gehören, nicht verloren gehen, sondern am jüngsten Tag noch dabei sein werden. Und das ist natürlich eine andere Aussage, als wenn ich nur sage, irgendwo war ich mal gläubig. Ich denke, wenn all die Leute heute Abend kämen, die in Obertshausen schon mal zum Glauben kamen, dann müssten wir noch ein oder zwei Gottesdienste hinten dran feiern, weil so viele Leute da wären. Aber es war nur ein Glauben, der vorübergehend war, in dem offensichtlich Jesus nicht der Anker im Leben wurde oder wie auch immer die Distanz zu groß wurde. Ja, Glauben ist meine Antwort, wenn er echt ist, mit Jesus im Herzen. Und in der Bibel steht, schaffe, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen wirkt. Das heißt, er tut beides. Er weckt in mir den Wunsch, zu ihm zu gehören und er verwirklicht auch das, was richtig ist im Alltag mit ihm zu erleben. Ich habe gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich denke, das ist doch eine großartige Zusage für jeden unter uns, der diesen Glauben hat. Der weiß, ich gehöre mit meinem Herzen zu Jesus. Und ich weiß, ja, egal wie es weitergeht, ich werde diesen Glauben behalten, weil ich Jesus behalte. Nicht, weil ich so zuverlässig bin. Im Hebräerbrief steht mal Kapitel 7, Vers 25, dass Jesus immer lebt, um für die einzutreten, die durch ihn zu Gott kommen. Dass er immer lebt, um für die einzutreten. Das heißt, Jesus hat mit hoher Wahrscheinlichkeit auch für viele von uns schon namentlich gebetet, wobei wir nicht wissen, was er gebetet hat. Vielleicht nicht immer nur, dass der Glaube nicht aufhört, vielleicht auch ganz andere Dinge. Und ähnlich steht es einmal auch im Römerbrief, dass er lebt, zu Rechten Gottes ist und für die eintritt, die zu ihm bzw. zu Gott gehören. Das ist vielleicht für manchen ein neuer Gedanke, dass Jesus auch heute noch für uns bittet, nicht nur damals auf der Erde, sondern auch heute in der Ewigkeit. Ja, interessant, Gott führt weiter. Der Glaube ist nicht nur da, dass ich sage, ich habe jetzt Glauben, ich habe ewiges Leben, sondern was sagt Jesus dem Petrus? Wenn du dich einst bekehrst, dann stärke deine Brüder. Das heißt, der Glaube ist nicht da, um zu sagen, ich bin jetzt gläubig, ich habe ewiges Leben, ich habe Vergebung meiner Sünden, sondern ich bin dazu da, um Brüder zu stärken. Das heißt, um in der Gemeinde irgendwo mit dabei zu sein, um für andere verfügbar, nützlich, einsatzfähig zu sein und wenn es geht, auch noch andere hinzuzugewinnen, die Jesus kennenlernen durch diese Gemeinde, wobei Gemeinde für mich nie eine Frage der Konfession ist, sondern immer nur der Zugehörigkeit zu Jesus. Ja, wäre also schön, wenn Sie das mitnehmen, wenn Sie zu Jesus gehören und diesen persönlichen Glauben an ihn haben, dann tritt Jesus selber für Sie ein und sagt, dieser Glaube wird bleiben, auch wenn er vielleicht irgendwo durch einen Persönlichkeitszerbruch manchmal hindurchgeht, aber Gott formt das Leben und setzt es weiter ein. Er gibt viele Zusagen auch für uns, nicht nur, dass er für uns betet, wir können ja auch füreinander beten. Und ich finde es auch gut, mal so ein Gebetstelefon einzusetzen und zu sagen, weißt du, irgendjemand, dem ich vertraue, ich habe ein Problem oder in meiner Familie gibt es gerade ein Problem oder eine große Not, könntest du da mitbeten? Matthäus 9, Vers 9 heißt es, euch geschehe nach eurem Glauben. Und Matthäus 21, Vers 22, alles, was ihr gläubig erbittet, werdet ihr empfangen. Gläubig heißt nicht, dass alle meine Wünsche in Erfüllung gehen. Gläubig erbittet heißt dort, wo ich wirklich weiß, das ist die Weise, wie Jesus hier weiterführt. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 14 und 15, steht, darin besteht die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er auf uns hört, wenn wir nach seinem Willen um etwas bitten. Ja, und dann wissen wir auch, dass wir das Erbetene empfangen haben. Und ein persönlicher Vers zur Ermutigung, den viele kennen, Hebräer 10, Vers 35, heißt es, werft euer Vertrauen nicht weg. Ja, persönlich eine gute Ermutigung. Dieser Glaube wird bleiben und das wäre schön, wenn Sie persönlich wissen, da ist einer, der mich liebt, der für mich eintritt und ich bin auch selber bereit, für andere betend einzutreten. Ich werde diesen Glauben behalten, nicht weil ich so zuverlässig bin, sondern weil Jesus mit durch dieses Jahr geht. Herr Jesus, du weißt, in welcher Lage der Einzelne ist. Wir beten, dass du ihn segnest. Danke, dass du dem Petrus damals geholfen hast, auch wenn es durch einen persönlichen Zerbruch hindurchging, dass du ihn aber weiter eingesetzt hast. Danke für deine Treue und danke, dass du aus dem Leben des Einzelnen das Bestmögliche machst. Du weißt, was in diesem Jahr auf jeden von uns zukommt. Danke, dass du selber mitgehst, dass du mitträgst, gestaltest und führst. Amen.